Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Jeder von uns merkt es derzeit am eigenen Geldbeutel. Die steigende Inflation in Deutschland, die ist bei jedem Einkauf spürbar oder beim Tanken an der Zapfsäule. Um 7,3% sind die Preise im März gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Doch viele Einzelprodukte haben sich um weitaus mehr erhöht, ob Öl, Butter, Obst oder Gemüse. Und was die einen murrend hinnehmen, wird für andere zur Existenzbedrohung. Denn wer vor dem Anstieg der Preise schon wenig hatte, für den sind bestimmte Lebensmittel und Produkte heute unerschwinglich. Und hinzu kommen die gestiegenen Energiepreise, die viele Menschen verunsichern, weil sie nicht wissen, wie viel sie mit der Nebenkostenabrechnung noch nachzahlen müssen. Ob Heizkostenzuschuss oder auch einmalig 300 Euro mehr auf dem Gehaltszettel, die Bundesregierung versucht derzeit mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen die Inflation abzufedern. Doch reicht das für die Ärmeren in unserer Gesellschaft? Für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird, unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wir fragen damit auch Sie, wie gehen Sie mit der Inflation, mit den steigenden Preisen um? Müssen Sie sich massiv einschränken? Haben Sie Sorgen, dass Ihr Einkommen, Ihre Rente nicht mehr reicht für den Lebensunterhalt? Und wo finden Sie eventuell Hilfe, Unterstützung? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sie können sich dort auch gerne anonym äußern, melden, wenn Sie möchten. Und Sie würden dann natürlich auch anonym in diese Sendung geschaltet. Meine Gäste heute Morgen, Verena Bentele ist bei uns, ist die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland. Frau Bentele, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Michaela Hofmann begrüße ich, Referentin für allgemeine Sozialberatung und Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Frau Hofmann, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen.
Und mit dabei, zumindest am Anfang dieser Sendung, Barbara Kösters. Sie ist Rentnerin aus Oberbayern. Frau Kösters, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Frau Kösters, wir haben Sie angerufen, weil Sie, und das haben Sie uns erzählt, von einer kleinen Rente leben und bereit sind, uns auch von Ihrem Leben mit den steigenden Preisen auch zu berichten. Vielleicht erzählen Sie mal am Anfang, wie Ihr Leben aussah, bevor die Preise derart gestiegen sind. Sind Sie da einigermaßen über die Runden gekommen oder war es schon damals schwierig?
Es war eigentlich schon immer etwas schwierig, aber mit ganz viel Disziplin und mit Hilfe von einigen Vereinen, die wir hier in München haben, zum Beispiel Lichtblick Seniorenhilfe, die sehr unkonventionell immer helfen, ging es. Es ging immer noch und man kam gerade so über die Runden. Aber seit die Preise jetzt so gestiegen sind, muss ich sagen, also nach der zweiten Woche, sitze ich schon da und weiß schon gar nicht mehr, wie ich die letzten zwei Wochen essen soll und an wen ich mich wenden soll. Und ich finde, das ist keine Angelegenheit von privaten Vereinen, sondern das ist eine Sache des Staates. Und der Staat kündigt immer einen Haufen Hilfen an, aber bis jetzt ist noch nichts Großes passiert, um nicht zu sagen, überhaupt nichts.
Wir werden gleich natürlich noch darüber reden, was der Staat tut, was er möglicherweise tun müsste, um auch Ihnen und vielen, vielen anderen Menschen auch zu helfen. Gibt es denn bei Ihnen überhaupt Möglichkeiten? Ich habe eben gesagt, wie haben Sie damals gelebt? Aber damals, das ist ja nur ein paar Wochen zurück. Also gibt es in der Jetzt-Situation überhaupt Möglichkeiten noch zu sparen? So wie Sie es beschreiben, geht das ja überhaupt nicht.
Nein, ich komme zu sparen, das geht überhaupt nicht. Ich komme überhaupt gar nicht über die Runden. Mhm. Weil von dem Geld, was ich bekomme, nach Abzug von Strom, einigen anderen Sachen, Strom muss ich ja selber zahlen, Telefon, Arzneimittel draufzahlungen. Ich habe auch noch einen Hund, der isst auch noch. Also bleiben mir zum Leben ungefähr 250 Euro. Mhm.
Ja, ich habe das mit dem Sparen gefragt, weil viele natürlich Sorgen haben, dass mit der Nebenkostenabrechnung und den gestiegenen Gas-, Ölpreisen da irgendwann auch nochmal eine ziemliche Nachzahlung zukommt. Ist das auch eine Sorge, die Sie auch haben?
Ja, natürlich habe ich die, aber die Nebenkosten werden eigentlich vom Sozialamt übernommen.
Ah, okay.
Mhm. Bei den Rentnern, die aufstocken, eigentlich. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wenn die Kosten sehr hoch sind, ob die wirklich alles übernehmen. Aber ganz davon abgesehen, ich kann mir darüber gar keine Sorgen machen, weil ich das einfach nicht zahlen kann.
Wie gehen Sie denn im Alltäglichen, beim täglichen Einkauf mit den steigenden Preisen um? Heißt das, dass Sie sich bestimmte Lebensmittel gar nicht mehr leisten können, dass Sie darauf verzichten müssen?
Also ich muss feststellen, ich habe früher sehr viel Obst und Gemüse gegessen, habe schon auf bewusste Ernährung geachtet. Heute gehe ich in den Supermarkt, ich kann ja wieder jetzt keine Namen nennen, und achte erstmal auf die roten Preisschildchen. Das heißt, das ist runtergesetzt. Und was runtergesetzt ist, dann schaue ich, was ich da so einkaufe, aber es bewegt sich eigentlich alles so zwischen Mehlprodukten, Eierkuchen, Kartoffelpuffer, sowas, ja. Aber frisches Gemüse, mal ein Fisch oder Fleisch, das kann ich mit 8 oder 9 € pro Tag überhaupt nicht leisten. Es
Nun,
kommen ja auch noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel Fahrkarten oder sonst etwas, wenn ich irgendwo hinfahren will. Und das kann man sich bei diesem Geld nicht leisten.
haben Sie eben erzählt, es gibt durchaus Unterstützung in München, um München herum, wo Sie auch leben. Bei vielen gibt es eine gewisse Scham, überhaupt darüber zu erzählen, zu berichten, wie knapp das Geld ist. Haben Sie diese Scham bis heute? Oder haben Sie die abgelegt, weil Sie sie ablegen müssen?
Die legt man nie ab. Eine Scham legt man nie ab. Die ist da. Manchmal verwandelt die sich bei mir in Verzweiflung oder in Wut. Aber irgendwann muss man sagen, es geht einfach nicht anders. Es geht nicht anders. Und gerade dieser Verein Lichtblick in München, die nehmen den Leuten die Scham. Das ist ja eben, was ich sagen möchte. Man kann da hingehen, man kann denen sagen, wie man sich fühlt, wie man dran ist. Man bekommt Hilfe, Unterstützung, Zusprache und vom Sozialamt, da wird man erst recht beschämt. Oder wenn man schon die Menschen sieht, die an der Tafel stehen, schon allein das ist beschämend, die Schlangen. Diese Schlangen ist schon eine Scham für die Menschen.
Wir werden gleich noch mit jemandem von der Tafel auch reden. Ist das für Sie eine Option oder sagen Sie, nein, ich bin nicht bereit, mich in diese Schlange zu stellen? Das will ich nicht.
Bei uns gibt es die ganz geschlossen. Bei uns ist die Tafel geschlossen.
Also das heißt, das ist überhaupt gar keine Option.
Für mich keine Option, muss ich ehrlich sagen, dann hungere ich lieber. Sagt man jetzt mal so einfach. Aber wenn ich diese Schlangen sehe, also ich finde, die Leute da so stehen zu lassen, das ist mehr wie entwürdigend.
Wobei es auch, wir werden gleich noch darüber reden, natürlich auch was damit zu tun hat, dass da auch der Andrang natürlich auch deutlich zugenommen hat. Das ist zumindest das, was man auch von den Tafeln liest. Frau Kösser, ich traue mich kaum zu fragen, aber ich mache es trotzdem mal. Das eine ist natürlich, dass man satt wird, dass man Arzneimittel sich noch leisten kann, dass man eine Wohnung hat, in der man in der man leben kann, sich zurückziehen kann. Was ist an sozialem Leben noch möglich? Von Kaffee bis hin vielleicht auch mal zu irgendeinem kulturellen Ereignis. Ist das komplett gestrichen?
Kulturelle Ereignisse sind komplett gestrichen. Ich hatte selber früher mal eine Kunstgalerie. Ich würde so gerne mal nach München in ein Museum oder in eine Pinakothek fahren, oder in die Pinakothek fahren. Mir sind die Fahrkarten überhaupt nicht möglich. Ja, das geht gar nicht. Und worauf ich auch noch einmal, ich kann jetzt nur für mich, für einen Rentner, der aufstockt, sprechen. Jeder hat sein eigenes Schicksal. Aber ich bin der Meinung, ein Rentner, der aufstockt, und wenn die Rente noch so klein ist, er hat etwas im Leben geleistet, er bringt etwas mit. Von dem Geld, das er mitbringt, hat er nichts. Das geht voll in die Sozialleistung mit rein. Das ist also Hartz IV. Also ich bin wirklich der Meinung, das kleine Geld, das man mitbringt, das sollte einem als Zuverdienst angerechnet werden, dass man wenigstens 100 oder 150 € mehr hat. Das verschwindet total.
Also
Das
Sie würden gerne und könnten sich auch vorstellen, noch ein bisschen, so verstehe ich das, ein bisschen zu arbeiten, um sich dann vielleicht doch auch mal das ein oder andere den Gang
Nein,
ins.
das meine ich nicht. Das
Sondern
geht ja auch jetzt gar
das
nicht.
Ersparte, meinen Sie, das Ersparte?
Nein,
Nein?
nein. Das, was ich an Rente mitbringe,
Ja. Ah,
ich
das
bringe
wird komplett, ja, okay,
das
das wird komplett angerechnet.
komplett
Jetzt habe ich es
geschützt.
verstanden. Ja, jetzt habe ich es
Das
verstanden.
heißt, wenn ich nie was getan hätte, wäre meine Situation jetzt die gleiche. Und das ist irgendwo ein Verständigungsfehler, weil eine Friseuse oder sonst jemand, der eine ganz, ganz kleine Rente hat, bei den Preisen heute, Mietpreise und so weiter, der muss aufstocken. Die Rente verschwindet sowieso, weil so wie sie aufstocken müssen, verschwindet alles, was sie haben, und sie kriegen Sozialhilfe.
Frau Kösters, Sie sind ja noch bei uns. Und insofern würde ich das, was Sie auch jetzt gerade angesprochen gesagt haben, auch nochmal weitergeben. Vielleicht erstmal in Richtung von Frau Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK in Deutschland. Frau Bentele, wir haben es gerade gehört, Frau Kösters als Rentnerin, die sagt, das, was ich da gerade erlebe, jetzt mache ich es mal in meinen Worten, das ist ein Stück entwürdigend. Gerade im Alter, wenn man doch einiges auch geleistet hat. Wie erleben Sie die Situation der älteren Menschen, vieler Menschen, die wenig haben, wenig Rente haben, mit Blick auf die steigenden Preise, auf die Inflation?
Also was wir aus unserer Mitgliedschaft wissen, ist schon das, was Frau Köster eben auch gerade erklärt hat und erzählt hat, dass für viele am Ende des Monats oder schon Mitte des Monats die Frage ist, kann ich meine Wohnung heizen, kann ich mir Essen leisten, wie kann ich vielleicht tatsächlich auch nochmal an der Gesellschaft teilhaben, mich mit jemandem treffen und vielleicht eine Ausstellung besuchen, einen Kaffee trinken. Das ist für viele wirklich schon überhaupt nicht mehr möglich. Und deswegen ist für uns auch eine der Forderungen im Moment eine ganz wichtige, dass eben auf frische Lebensmittel, also Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, eben tatsächlich auch die Mehrwertsteuer gesenkt oder sogar gestrichen wird, damit eben die Menschen sich Essen noch leisten können. Weil es gibt ja einfach für mich wirklich so diese Grundbedürfnisse, die sich jeder leisten können muss. Das ist ein Recht auf Wohnung, auf eben auch eine beheizte Wohnung, auf Lebensmittel, auch auf Teilhabe. Wenn das Menschen eben nicht mehr ermöglicht werden kann aus finanziellen Gründen, dann ist tatsächlich schon die Frage, wie man vor allem ärmere Menschen entlasten kann. Und wir sehen eben am Entlastungspaket der Bundesregierung, dass da einiges für Rentnerinnen und Rentner natürlich drin ist, wie zum Beispiel, wenn es dann kommt, das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr, dann können Sie sich, Frau Kösters, auch wieder den Weg nach München vielleicht ein bisschen besser leisten, wie im Moment mit den teuren Fahrkarten. Aber was die Rentnerinnen und Rentner nicht kriegen, ist die Energiepauschale von 300 Euro, die andere Menschen eben bekommen. Das kriegen die normalen Rentnerinnen und Rentner nicht, wenn man nicht gerade eben gut Grundsicherung, wenn man Grundsicherung erhält, kriegt man einen Teil davon. Aber die Rentnerinnen und Rentner mit wirklich kleinen Renten, die nicht aufstocken, also die keine Grundsicherung im Alter kriegen, die haben eben nichts von der Energiepauschale.
Wir werden sicherlich, Frau Bentele, nachher noch Zeit haben, auch mal über das zu reden, was die von Seiten der Bundesregierung kommt, ob das ausreichend, an welchen Schrauben da gedreht werden sollte. Man kann sagen, Sie haben es eben angesprochen, Mehrwertsteuerbefreiung für Obst und Gemüse, das ist ja auch eine Forderung auch Ihres Verbandes. Da gibt es zumindest, so konnte man gestern lesen, auch Unterstützung des Bundesagrarministers, also von Cem Özdemir, sodass da möglicherweise es die Chance gibt, dass das auch umgesetzt wird. Frau Bentele, wenn wir über Menschen reden, die an oder unter der Armutsgrenze leben, über welche Zahl reden wir, damit wir das auch noch mal deutlich machen? Wir haben ja mit Frau Kösters hier ein Einzelbeispiel, aber über wie viele Millionen Menschen reden wir hier?
Also das Schwierige ist, so ganz genau kann das eigentlich keiner sagen, weil wir aus unserer Rechtsberatung im Sozialverband VdK wissen, dass viele Menschen, die wir in der Beratung haben, sagen, ich will keine Grundsicherung im Alter beantragen. Auch wenn ich einen Anspruch drauf hätte, ist mir das so unangenehm und ich habe Angst davor, dass meine Kinder und Enkel das erfahren. Deswegen haben wir in der Beratung wirklich nicht ganz selten den Fall, dass wir Menschen sagen, eigentlich müssten sie eine Grundsicherung im Alter beantragen und uns dann die Mitglieder sagen, sie wollen das eigentlich nicht und verzichten lieber und gucken, wie sie mit sehr viel Sparsamkeit irgendwie sich durchwurschteln, muss man schon sagen, und über die Runden kommen, was ja tatsächlich einfach sehr, sehr schwierig ist. Wir wissen, wie krass die Mieten gestiegen sind, wie teuer eben jetzt auch das Heizen ist, wie teuer Lebensmittel sind, von anderen Dingen wie Kleidung ganz zu schweigen. Das ist tatsächlich schon ein Riesenproblem. Was sich natürlich jetzt in den letzten Jahren getan hat, ist, dass ja der Anspruch auf Grundrente da ist. Das ist natürlich schon für viele Menschen auch eine Hoffnung, dass sie einen Anspruch auf Grundrente haben, wenn sie auf die Zahl der Berufsjahre kommen, wo ja auch einige Zeiten nicht mit eingerechnet werden, also Zeiten der Arbeitslosigkeit werden zum Beispiel nicht eingerechnet. Also man muss auch erstmal auf die 33 Jahre Berufstätigkeit kommen. Und wenn man das aber hat, wenn man den Grundrentenanspruch sozusagen hat, dann ist eben eine der wirklich guten neuen Regelungen, dass damit eben auch, wenn man Grundsicherung beantragt und oder eben, wenn man Anspruch auf Grundrente hat, kriegt man in der Grundsicherung dann eben auch einen Freibetrag für die gesetzliche Rentenversicherung. Das ist das, was Frau Kösters vorher angesprochen hatte. Wer ansonsten Grundsicherung beantragt, also aufstocken muss, hat eben keinen Freibetrag für die gesetzliche Rentenversicherung, nur einen Freibetrag für die betriebliche oder eine private, aber eben nicht auf die gesetzliche. Da sagen wir schon lange, das müsste eben auch für die gesetzliche gelten, weil ja gerade Menschen, die eben im Niedriglohnbereich arbeiten, oft keine Möglichkeit haben, eben auch noch privat vorzusorgen oder überhaupt keine Möglichkeit haben, eine Betriebsrente in Anspruch zu nehmen.
Ich erinnere mich, Frau Bentele, an eine Meldung, ich glaube von Ende letzten Jahres. Da hat der Paritätische Wohlfahrtsverband mal gemeldet, es würden so rund 13 Millionen Menschen müssten in Deutschland zu den Armen gerechnet werden. Und Armut wird ja in Deutschland so definiert, dass man sagt, dass die über weniger als 60% des sogenannten mittleren Einkommens verfügen, dass die dann als arm bei uns in unserer Gesellschaft gelten. Frau Hofmann vom Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Wie nah sind Sie an den Menschen dran, die derzeit kaum wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen finanziell?
Naja, wir sind hier sehr nah dran, weil wir auch eben halt ähnlich wie Frau Bentele das auch sagte, viele Anfragen haben. Es kommen viele Telefonanrufe rein, es gibt viel Mailkontakte, wo eben halt Leute auch sagen, hier, ich habe einen Hartz-IV-Bezug und haben die richtig gerechnet, weil eben halt die Stromrechnung kommt oder aber auch eben halt die anderen Lebensmittel nicht mehr bezahlt werden können. Und sage ich mal, das ist sowas, was viele, viele Menschen momentan umtreibt und auch eben halt viele, sage ich mal, jetzt, sage ich mal, wirklich, also was Frau Köster vorhin auch ansprach, das noch mal mehr spüren. Also viele, wir haben ja schon ganz, ganz lange, schon seit vielen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass der Regelsatz falsch berechnet ist, dass er auch viel zu gering ist und dass es eigentlich schon eben halt seit Jahren nicht zum Leben richtig reicht. Und viele Menschen haben sich darauf irgendwie eingestellt, sind dann auch eben halt mal zu Stiftungen gegangen oder nutzen alles Mögliche, was eben halt auch kostenfrei ist. Und jetzt wird es eben halt noch enger. Und eigentlich ist es etwas, wo man sagen kann, die Menschen brauchen mehr Geld im Portemonnaie. Mhm. Und das ist das eigentlich, was der Staat auch eben halt geben müsste, um zu entlasten.
Frau Hofmann, müssen wir an der Stelle auch über die reden, die letztlich knapp über der Armutsgrenze leben?
Auf alle Fälle.
Also die keine staatliche Unterstützung bekommen, weil sie 13 oder vielleicht 100 Euro mehr haben, aber wo das Geld am Ende auch kaum reicht, da ist man ja wahrscheinlich bei einer Rente von 13, 14, 100 Euro ist man schon an dem Punkt, ne?
Ja, sicher. Also sag ich mal, das ist das für diejenigen, die, sag ich mal, jetzt in einem Bezug sind, da kommen eben halt, die kommen nicht gut über die Runden die Leute, die jetzt so knapp darüber liegen und dann auch eben halt noch, weiß ich nicht, wenn man auch Kinder hat, auch da steigen ja die Kosten, dann hat man eben halt häufig noch mehr auch, sag ich mal, das Gefühl, man geht arbeiten, aber es reicht eigentlich nicht. Und man muss Schulden machen dafür, dass man eigentlich, sag ich mal, die normalen Steigerungskosten eben halt auffängt.
Über wen reden wir, wenn wir jetzt uns das Stichwort Preissteigerung, Inflation, wenig Geld anschauen, Frau Hofmann? Wir haben über die Rentnerinnen und Rentner gesprochen. Sie haben gerade die genannt, die trotz Arbeit wenig haben zu leben. Wer kommt noch hinzu aus Ihrer Sicht?
Das sind Alleinerziehende, das sind auch eben halt Familien mit mehreren Kindern. Das sind aber auch eben halt die Menschen, die eben halt geflüchtet sind und noch im Asylbewerberleistungsgesetz sind. Also das sind richtig viele Menschen. Und Sie sprachen vorhin von 13 Millionen. Das ist eben halt, wo man ja sagen kann, circa. Ich gehe mal davon aus, dass es noch ein ganz Teil mehr Menschen sind, die an der Armutsgrenze leben und auf irgendwelche, Dinge zurückgreifen, also auf Verwandte oder Bekannte, die dann immer noch mal was geben oder einen Schrebergarten haben, um sich damit eben halt dann auch noch mal etwas mehr leisten zu können oder über die Runden zu kommen.
Nun sagen Sie, Frau Hofmann, Menschen melden sich bei Ihnen. Sie haben da und bieten da auch entsprechend Unterstützung an. Wie sehr erleben Sie die Menschen auch, wir haben es gerade von Frau Kösters auch gehört, in ihrer Scham? Frau Kösters hat ja gesagt, dass ist eine Scham, selbst wenn man sich überwindet und um Hilfe bittet, die man letztlich nie ablegen kann.
Das ist richtig. Also die Leute tun sich sehr schwer. Also wenn jemand anruft, dann sage ich mal, geht es noch, weil die Leute sich ja nicht melden müssen mit Namen. Also man kann ein Stück anonym bleiben. Aber es ist jedes Mal, dass die Menschen, sage ich mal, die Stimme stockt, dass sie sich tausendmal entschuldigen dafür, dass sie eigentlich eine Hilfe brauchen. Und das finde ich teilweise unerträglich, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass wir genügend Geld zur Verfügung haben, um Menschen auch zu unterstützen und ihnen auch zu sagen, dass sie uns was wert sind. Und das ist etwas, was ich so mitbekomme, dass die Menschen sich dann häufig sich nicht mehr wert, sich ja also in der Gesellschaft keine Stellung mehr haben und sich auch irgendwie selbst auch abwerten. Und das finde ich ist zu verbessern.
Frau Bentele hat eben gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wer alles arm ist, weil viele auch, wenn wir in Richtung Rente schauen, Grundsicherung zum Beispiel, die Grundrente nicht beantragen. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es viele, die tatsächlich zurückgezogen immer noch versuchen, mit dem, was auch jetzt durch die gestiegenen Preise noch mal weniger wird, klarzukommen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, es gibt ja so Berechnungen, dass es eine Dunkelziffer gibt von 40%, also die sich nicht beim Staat melden und ihre gesetzlich zustehenden Leistungen in Anspruch nehmen. Und ich glaube auch, dass das eigentlich realistisch ist. Also dass viele Leute sagen, ich gehe nicht zum Amt, weil da muss ich alles, da sitzt jemand vor mir, der sagt dann, hier zeigen Sie alles. Also die Leute sagen immer bei mir, ich muss mich ganz nackig machen, haben auch Angst davor, sag ich mal, wenn sie 1.000 Euro gespart haben, dass sie das sofort einsetzen müssen. Also sag ich mal, das ist schon sowas, diese Scheu zum Amt zu gehen, ist sehr hoch und alle versuchen alles Mögliche, um dort nicht hinzugehen. Und ich kann eigentlich, sag ich mal, das ist immer so meins, also wo ich so sage, bitte nehmen Sie dann, sag ich mal, die Caritas oder die AWO oder andere freie Wohlfahrtspflege in Anspruch, um Ihre Anträge zu stellen, weil das ist das, was man wirklich machen muss und wichtig ist.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden über für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird. Und Ihre Erfahrungen sind gefragt. Rufen Sie gerne kostenfrei an 00800 4464 4464. Wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird. Das ist unser Thema heute noch bis 11:30. Und Sie können anrufen, kostenfrei, können uns Ihre Erfahrungen schildern. Wie gehen Sie mit den steigenden Preisen, mit der Inflation um? Müssen Sie sich einschränken? Haben Sie Sorgen, dass Ihr Einkommen, Ihre Rente nicht mehr reicht für den Lebensunterhalt? Und finden Sie möglicherweise Hilfe und Unterstützung? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und Sie können sich, ich habe es auch zu Beginn der Sendung schon gesagt, sich gerne auch anonym melden, wenn Sie möchten und können dann auch anonym in diese Sendung auch geschaltet werden. Meine Gäste noch einmal, Verena Bentele ist bei uns, ist die Präsidentin des Sozialverbandes VdK in Deutschland und Michaela Hofmann, Referentin für allgemeine Sozialberatung und Armutsfragen beim Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln. Und mit dabei, und wir haben sie schon ausführlich auch in der ersten halben Stunde gehört, ist weiterhin Barbara Kösters, Rentnerin aus Oberbayern. Frau Kösters, und es gibt direkt auch eine Mail in Ihre Richtung, wo ein Hörer, Tobias Jeckel, uns geschrieben hat und er sagt, er findet diese Offenheit und Ehrlichkeit beeindruckend und er sei wirklich getroffen auch von den Worten und es sei schlimm, was Menschen in Deutschland im Alter mitmachen müssen. Wie ist das? Wie erleben Sie es in Ihrem eigenen Umfeld? Können Sie sich austauschen über das, was Sie erleben, wie es Ihnen geht, oder sind Sie damit doch am Ende alleine?
Also ich bin hier am Ende alleine, weil vielleicht, oder ich bin davon überzeugt, es gibt ganz viele andere Menschen, die in der gleichen Situation sind, aber die trauen sich nicht, mir das zu sagen oder mich darauf anzusprechen. Und wem soll ich erzählen, dass es mir schlecht geht? Oder es gibt einfach niemanden außer dieser Verein in München, Lichtblick, zu dem ich hingehe. Aber ansonsten ist das eine Sache der Scham. Man schämt sich. Und das ist einfach eine Sache, die Würde des Menschen, das ist ja im Grundgesetz schon so, dieser ist ja unantastbar. Und die wird mit dieser Armut absolut in Frage gestellt. Ich gehe auf die Straße und tue halt so, wie wenn nichts wäre, und ich bin damit allein.
Frau Kösters, nun ist es ja so, wir müssen alle damit rechnen, dass die Preise auch noch mal weiter steigen können. Was würde das für Sie bedeuten? Würde es bedeuten, dass Sie sich noch ein Stück mehr Hilfe, vielleicht bei dem Verein, den Sie schon ein paar Mal genannt haben, holen müssen? Haben Sie irgendeine andere Idee? Sagen Sie, da ist der Staat jetzt wirklich in der Pflicht? Wir haben ja eben schon gehört, auch die Forderung auch des VdK zu sagen, dann nehmt doch für Grundnahrungsmittel, nehmt doch die Mehrwertsteuer raus, damit die Menschen sich noch die Grundnahrungsmittel leisten können. Wie versuchen Sie damit umzugehen, wenn die Preise noch weiter steigen werden?
Also prinzipiell, wenn nichts passiert, werde ich mich noch mehr einschränken müssen, vielleicht noch mehr Hilfe von dem Verein in Anspruch nehmen müssen. Aber ich bin auch absolut der Meinung, wie Frau Bentele sagte, das wäre die erste Hilfe, dass man erstmal die Mehrwertsteuer senkt und dann natürlich ein entsprechendes Entlastungspaket vorbereitet. Und die Grundsicherung, die muss auf jeden Fall steigen. Weil das ist so gering, also man kommt damit nicht über die Runden, das geht überhaupt nicht. Und es ist reine Bürokratie, die Menschen da einfach so vor sich hinsprechen und sagen, nee, das rechnen wir so und so und so. In der Praxis ist das alles nicht umzusetzen, das geht gar nicht.
Also es kommen auch Äußerungen, Frau Kösters, die auch in diese Richtung gehen, dass man sagt, also das ist natürlich Scham für die Menschen, die betroffen sind, aber auch eine Schande für unser Land, lese ich hier, dass wir nicht in der Lage sind, unsere eigenen Menschen, unsere eigenen Leute zu ernähren, und das sei einfach auch Aufgabe des Staates. Ich gebe das nochmal weiter an Frau Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Frau Bentele, nun haben wir gehört, es ist einiges passiert, die Grundsicherung bekommen, die bekommen einen entsprechenden oder überhaupt staatliche Hilfe bekommen, die bekommen einen Heizkostenzuschuss, die arbeiten, bekommen nochmal ein Entlastungspaket, und es gibt ja auch Hinweise, dass dadurch doch einiges aufgefangen werden soll. Rentnerinnen und Rentner bekommen Mitte des Jahres doch ein mit über 5% auch eine deutliche Erhöhung. Reicht das aus Ihrer Sicht aus oder ist der Staat noch in ganz anderer Weise in der Pflicht?
Also das Problem ist ja immer, natürlich müsste man ja ganz vorne anfangen bei unserem Bildungssystem, man müsste anfangen beim Arbeitsmarkt, wenn eben, wie gesagt, noch weniger Menschen unsere Schule ohne Abschluss verlassen und eine Möglichkeit haben, eine gute Ausbildung zu machen. Da ist für viele schon die Möglichkeit eben nicht gegeben. So, dann haben wir in Deutschland einen super großen Niedriglohnsektor. Auch das ist ein großes Problem, dass wir in Europa eins der Länder sind, wo wirklich viele Menschen zu nicht guten Löhnen arbeiten. Und klar ist ja auch, wenn die Löhne besser sind, also zum Beispiel der Mindestlohn, der jetzt auf 12 Euro angehoben wird, wenn der auf 13 Euro angehoben würde, hätte jeder die Möglichkeit, eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften. Das geht auch mit 12 Euro noch nicht. Deswegen bei allem Lob für die Regierung, für die Ampelregierung, dass da jetzt was passiert ist, auch in einem größeren Schritt, als es durch die Mindestlohnkommission möglich gewesen wäre, ist immer noch für uns als größter Sozialverband in Deutschland der Wermutstropfen, dass der Mindestlohn eigentlich 13 Euro betragen sollte. Also das ist schon mal so der wichtige Zusammenhang, dass die ganzen Weichen ja auch schon wirklich deutlich früh gestellt werden müssen im Arbeitsmarkt, in der Bildungspolitik und dann im Arbeitsmarkt. Jetzt sind wir aber einen Schritt weiter. Wir haben in Deutschland eben viele Rentnerinnen und Rentner, die auch eben zu uns in die Beratung kommen, die erwerbsgemindert sind und eben nicht bis zum Renteneintrittsalter arbeiten konnten, die eben aus unterschiedlichsten Gründen eine Rente haben, die eben nicht sehr hoch ist. Und für diese Menschen ist natürlich wichtig und richtig, dass eben auch wirklich eine Entlastung stattfindet, gerade wenn eben die Preise wie derzeit in verschiedensten Bereichen so explodieren. Und da hatten wir als Sozialverband VdK natürlich auch kritisiert, dass es eben den Energiekostenzuschuss für Rentnerinnen und Rentner, die eben keine Sozialleistung erhalten, nicht gibt. Für die, die Sozialleistung erhalten, gibt es ihn reduziert. Aber ich sag mal jetzt, Menschen, die eben viel verdienen, kriegen 300 Euro Energiezuschuss. Mhm. Mit Abzug von Steuern bleiben da circa 180 Euro übrig, mal grob gerechnet. So, also kriegen Leute, die eben mehr verdienen, kriegen mehr Zuschuss als eben Rentnerinnen und Rentner, also, die eben die kleine Rente haben. Und da stimmt tatsächlich in der Entlastung was nicht.
Also Frau Bentele, Ihre Forderung, wenn ich das richtig verstehe, wäre oder ist, dass man sagt, okay, wenn man unterstützt, dann doch bitte sollte man sich auf die konzentrieren, für die diese Inflation tatsächlich am Ende existenzgefährdend ist, während andere, ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, vielleicht murren, aber am Ende doch in der Lage sind, mehr Geld für Benzin, mehr Geld für Obst und Gemüse auszugeben. Ich denke,
genau,
das ist Ihre Forderung.
Aus. Das ist unsere Forderung, dass man eben gut und zielgenau entlastet. Und zum Beispiel eben, interessanterweise kam ja gerade auch in Ihren Nachrichten, die FDP ist ja gegen die Mehrwertsteuersenkung auf frisches Obst und Gemüse. Aber die FDP tat sich nicht schwer damit, die Spritsteuer zu senken, wo eben ganz klar ist, jemand, der weitere Strecken fährt, ein großes Auto hat, einen schönen, schnellen SUV fährt und mit 200 über die Autobahn donnert, der hat mehr davon, wenn die Spritsteuer gesenkt wird und der Sprit billiger wird, wie jemand, der sich sowieso schon kein Auto leisten kann, einfach beziehungsweise jemand, der vielleicht ein kleines Auto braucht, weil er oder sie auf dem Land lebt, aber eben natürlich jetzt auch sagen kann, ich spare mir die weiten Strecken und fahre eben auch auf der Autobahn nur 100 und eben nicht 200. Also von daher wäre für mich immer wichtig, eine Möglichkeit der Entlastung zu finden, die bei Menschen mit wenig Geld eben auch mehr ankommt.
Wir bekommen beides, Frau Bentele. Auf der einen Seite die Sie in ihrer Forderung unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch eine Mail bekommen, wo es heißt, dass jemand sagt, also ich bin gut verdienend und diese 300 Euro, die es da jetzt gibt als Energiepauschale, die finde ich in Anbetracht der Menschen, die sich kaum noch Obst und Gemüse leisten können, als völlig falsch verteilt. Und das sei nach dem Gießkannenprinzip würde das geschehen und das schlage nun mal fehl. Und es hat sich auch eine Hörerin gemeldet, die ähnlich Frau Kösters, wie Sie es gesagt haben, sagt, auch aufgrund von Nebenkosten nach Zahlung, die sie ratenweise abträgt, hat sie noch 180 bis 200 Euro tatsächlich für Lebensmittel auch zur Verfügung. Frau Hofmann, ist das 200 Euro Leben, heißt 50 Euro die Woche, ist das keine Ausnahme bei uns in Deutschland?
Nein, das ist keine Ausnahme. Viele Leute haben sogar noch weniger zur Verfügung, weil es wird ja nie eingerechnet, sage ich mal, selbst wenn man so mit dem Geld einigermaßen über die Runden kommt, dann, was Sie gerade schon ansprachen, kommen dann die Nebenkosten. Dann kommen die Nebenkosten, sage ich mal, weil sich die Müllabfuhr erhöht hat oder nur die Straßenreinigung oder sonst irgendwas und eben halt auch die Nebenkosten eben halt fürs Wohnen und fürs Heizen oder für den Strom. Und das ist immer das, was bei den Leuten wirklich richtig richtig reinhaut, wenn man das mal so platt sagt, und die dann einfach oft nicht wissen, wie sie es zahlen sollen. Und das ist für mich ein Punkt, wo man auch ansetzen könnte. Und da ist aber auch der Staat natürlich für verantwortlich, eben halt hinzugehen und zu sagen, wer mit seine Nebenkostenabrechnung nicht zahlen kann, wer die Stromrechnung nicht zahlen kann, dass dort eben halt auch eine Möglichkeit gegeben wird, eine Beratungsstelle aufzusuchen, die auch bei der Kommune angesiedelt sein kann, wo dann eben halt das geprüft wird. Und wenn es dann eben halt aufgrund der Preissteigerungen ist, dass dann eben halt über den Staat diese Kosten übernommen werden. Das wäre etwas, was man, sag ich mal, dringend einrichten müsste, angesichts auch überhaupt der weiter steigenden Preise im Mietsektor.
Wir werden und müssen weiter über dieses Thema reden bis 11:30, meine Damen und Herren. Und Sie können gerne anrufen. Für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Frau Kösters, ich möchte mich gerne an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Vielleicht mit einem kleinen positiven Hinweis. Und zwar hat sich ein Hörer gemeldet, der gesagt hat, ich möchte Frau Kösters gerne den Besuch in einem Museum oder einer Galerie und die Fahrt dorthin ermöglichen. Wir werden den Kontakt herstellen.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ich freue mich auf den Kontakt.
Alles Gute Ihnen.
Danke sehr. Wiederhören.
Am Telefon begrüße ich nun Wolfram Schreiner. Herr Schreiner, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind Geschäftsführer der Tafel in Kusel. Jetzt müssen Sie uns erstmal, glaube ich, beantworten, Kusel, wo liegt das in Deutschland?
Kusel liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Kaiserslautern.
Wie ist die Situation bei Ihnen derzeit in der Tafel? Man liest von vielen, vielen Stellen, dass Tafeln melden, die Zahl derer, die bei uns Hilfe brauchen, steigt stetig an. Ist das bei Ihnen auch so?
Das ist bei uns auch so. Vor 6 Jahren als Geschäftsführer angefangen, vor 12 Jahren als Mitarbeiter der Tafel, da hatten wir 250 Abholer. Dann ein paar Jahre später 400, vor 2 Jahren etwa 600 und im Moment nähern wir uns der 800.
Sind da auch mittlerweile Menschen aus der Ukraine zum Beispiel auch dabei? Menschen, die auf der Flucht sind und die hier auch finanziell durchaus so gestellt sind, dass sie vielleicht auch Unterstützung von der Tafel benötigen?
Wir haben geöffnet dienstags und donnerstag. Am Dienstag hatten wir 25 Neukunden aus der Ukraine und am Donnerstag 20. Also wir haben jetzt schon über 100 Neukunden, die aus der Ukraine hier sind.
Nun sind die Tafeln und das Treffen dort, da geht es natürlich um Lebensmittel, da geht es um Obst, um Gemüse und vieles andere mehr. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Menschen auch eine Anlaufstelle haben, um zu erzählen, um sich untereinander auch auszutauschen. Was bekommen Sie mit von dieser Inflation, von den Preissteigerungen und dem, wie es die Menschen trifft?
Die Preissteigerung, man redet immer von 7,2% Inflation, das stimmt ja gar nicht. Wenn Sie mal die Grundnahrungsmittel nehmen, Mehl, Zucker, Butter oder was, da sind Sie bei 25-30% Preissteigerungen. Wobei Mehl zum Beispiel im Moment überhaupt nicht zu kriegen ist. Also diese 7%, und wenn Kunden von uns, die haben im Schnitt 420, 430 Euro im Monat zum Leben, wenn die jetzt 25-30% mehr bezahlen müssen, das ist fast unmöglich.
Was können Sie den Menschen bieten? Denn auch da ist nachzulesen, dass die Tafeln durchaus auch Probleme haben, zum Beispiel aus Restaurants, aus Lebensmittelgeschäften auch noch ausreichend Lebensmittel zu bekommen. Ist das auch bei Ihnen ein Problem?
Bei uns im Moment noch nicht. Wir sind also ganz gut vernetzt. Wir kriegen von unseren Discountern und Lebensmittelmärkten in der Nähe relativ gut noch Lebensmittel. Auch die Landeslogistik versorgt uns mit Palettenware. Bei uns im Moment, wir haben die Probleme noch nicht. Wir haben eher das Problem der Arbeitszeit. Die Mitarbeiter bei uns sind im Schnitt 70 plus. Das heißt, und die Frauen arbeiten im Moment Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fast den ganzen Tag.
Und das alles wird ehrenamtlich getragen. Da ist ja auch die Forderung, wir haben es eben ja auch schon auch gehört von Frau Bentele, ich denke auch Frau Hofmann ist in diese Richtung auch gegangen, dass letztlich der Staat eingreifen müsste und nicht Vereine, die ehrenamtlich aufgebaut sind und versuchen, da bestimmte Lücken zu schließen. Ist das auch Ihre Forderung?
Das ist auch unsere Forderung. Zum Beispiel mal einfach Entlastungen in Richtung Miete, Strom, Wasser, Müll. Wir müssen jede Gebühr bezahlen, die auch ein normaler Haushalt bezahlt oder ein normaler Betrieb. Wir haben keinerlei Entlastung in irgendeiner Richtung.
Nun haben Sie ja gesagt, die Zahl der Menschen, die zu Ihnen kommen, sind deutlich gestiegen. Was können Sie den Menschen anbieten, wenn Sie gleichzeitig sagen, es ist noch derzeit noch genug, sind noch genug Lebensmittel vorhanden?
Gut, was können wir anbieten? Wir versorgen halt so gut es geht, was Sie vorhin angesprochen haben, was wir früher hatten, die Kontakte, die Gespräche, als die Leute noch in die Tafel reinkommen konnten und hat man sich unterhalten, man kennt sich mit vielen Kunden seit Jahren. Das ist überhaupt nicht mehr möglich. Wir haben jetzt die Ausgabe draußen durch die Pandemie, haben drei Tische stehen, da werden die vorgerichteten Sachen draufgestellt, die Leute können reingucken, was sie nehmen wollen, was nicht. Und aber Gespräche oder Kontakte sind fast nicht mehr möglich. Das geht von der Anzahl her gar nicht mehr.
Wie ist das? Wie werden Sie und bekommen Sie auch Informationen über Menschen, die in Not sind? Also spricht man sie an, schreibt man sie an, versucht man irgendwie mit ihnen auch in Kontakt zu kommen?
Ja, sicher. Wir kriegen E-Mails durch die Homepage, die Leute lesen das, dann ist meine Handynummer drauf, da habe ich mehrere Anrufe pro Woche, wo sich Leute melden. Wir versuchen halt jeden, der nachweisen kann, dass er bedürftig ist, zu versorgen. Im Moment müssen wir auch noch niemandem absagen. Ich glaube auch wegen der Lebensmittel. Bei uns ist die Problematik nicht so groß, eher wegen der Arbeitszeit, weil die Frauen irgendwann sind, die von der Arbeitszeit an der Grenze.
Sie bleiben, Herr Kuhl, Sie bleiben noch einen Moment bei uns, Herr Schreiner, von der Tafel in Kusel. So rum ist es richtig. Denn ich möchte gerne eine Hörerin auch mit in die Runde hineinnehmen. Frau Meusel aus Berlin. Frau Meusel, guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch.
Ich habe, ja. Also wollen Sie fragen? Oder
nein. Erzählen Sie gerne.
Ja. Also ich bin von Beruf Rechtsanwältin,
ja.
Habe 3 Jahre im Sozialrecht Mandanten betreut und danach 6 Jahre in der Bundesverwaltung gearbeitet. Und ich habe mir irgendwie Gedanken gemacht über den Grund, warum diese rechtlichen Regelungen für die Versorgung von jemand, der nicht viel Geld hat, so nicht bedarfsdeckend erscheinen und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass diejenigen, die darüber befinden, wie viel jemandem zusteht, sich das aufgrund ihrer eigenen Einkommenslage einfach gar nicht vorstellen können. Wenn Sie also beispielsweise einen Referatsleiter in der Bundesverwaltung haben, der hat A15, das sind 4.500 Euro netto, dann ist das ja das Zehnfache so in etwa von demjenigen, der dann halt Hartz IV bezieht. Im Abgeordnetenbereich wird das also vielleicht noch ein bisschen höher sein. Und ich habe in einer Diskussion mit jungen Leuten und ein paar Beamten mal irgendwann scherzhaft den Vorschlag gemacht, also für die Abgeordneten wäre beispielsweise, bevor die ihr Mandat antreten, im Abgeordnetengesetz eine kleine Änderung und dann müssten die verpflichtend vorher ein Vierteljahr von Hartz IV leben. Also so mit allem, was dazugehört, mit der Antragstellung, mit dem Vermögen, was man dann erst aufbrauchen muss und so weiter und so fort. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Regelungen dann vielleicht andere wären.
Das können wir sehr, sehr gut, denke ich mir, Frau Meusel, auch mal weitergeben an Frau Bentele. Denn Frau Bentele als Präsidentin des Sozialverbandes VDK versucht ja, würde ich mal sagen, so stelle ich mir ihre Arbeit zumindest, Frau Bentele, nahezu täglich auch mit Politikerinnen und Politikern, mit denen, die verantwortlich sind, ins Gespräch zu kommen, sensibel zu machen, auch für die Nöte derer, die viel, viel weniger haben. Können Sie dem folgen und beipflichten, was Frau Meusel gerade gesagt hat?
Also ich finde den Vorschlag von Frau Meusel erstmal wirklich spannend und ich gebe Ihnen in dem Punkt auf jeden Fall recht, dass natürlich für viele Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und dort ja sehr sichere Jobs haben als Beamtinnen und Beamte, als Angestellte und auch für viele Abgeordnete, Politikerinnen und Politiker natürlich die Realität der Menschen, die wirklich sehr wenig Geld haben, extrem weit weg ist. Also das erlebe ich natürlich auch immer wieder in Diskussionen und Gesprächen, dass so dieser Alltag, den wir zum Beispiel aus der Rechtsberatung im VDK kennen, für viele wirklich sehr weit weg ist. Wenn jetzt hier eine Politikerin oder Politiker in der Runde wäre, würde die Person natürlich sagen, wir haben ja einen Wahlkreis und sprechen da auch mit Leuten. Aber ich denke schon, dass natürlich in einem Alltag, wo man auch weiß, man hat durch die Mandatstätigkeit oder auch durch eine Pension, die man erwartet als Beamtin oder Beamte, wird man eben gar nicht in die Situation kommen, dass man von Altersarmut bedroht oder betroffen ist. Ja. Und da wäre tatsächlich, also Ihr Vorschlag, wie gesagt, ich finde den als Gedankenspiel gut, den wird es so ohnehin in der Umsetzung geben. Aber was wir natürlich als Sozialverband VDK machen, ist genau das, die Geschichten unserer Mitglieder, unsere über 2,1 Millionen Mitglieder in Anhörungen zur Gesetzgebung mitzubringen und dort einzubringen, in Gespräche mitzunehmen. Das ist so das, was wir eben tun. Und tatsächlich ist es schon so, dass man merkt in vielen Diskussionen, zum Beispiel auch wenn es um die Rentendebatte geht, wir fordern ja als Sozialverband VDK, dass auch alle erwerbstätigen Beamtinnen, Beamte, Selbstständige, Politikerinnen und Politiker in die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung einbezogen werden. Damit kriegt man keinen Beifall. Damit sagt keiner, Verena, du hast es wieder echt total drauf heute, hast einen super Vorschlag gemacht. Da kommen permanent die Argumente, warum das nicht geht, warum man dann eben vielleicht keine Menschen mehr findet, die in der Verwaltung arbeiten wollen, warum es vielleicht auch für Politiker nicht ganz so wichtig ist, in der gesetzlichen Renten Versicherung, Krankenversicherung zu sein, ist ja auch ganz hübsch, wenn man schnell einen Termin kriegt und weiß, man hat eine Pension, die doppelt so hoch ist wie die Rente im Schnitt.
Also wenn es das eigene Portemonnaie betrifft, so verstehe ich Sie. Frau Hofmann, nun haben wir von Frau Meusel beides gehört. Das eine ist durchaus die Forderung zu sagen, so Politikerinnen, Politiker, Ministerialbeamte, dann lebt auch mal von dieser Summe, die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher bekommen. Das andere ist, und dann stellt erstmal auch diesen Antrag, damit ihr mal seht, was das auch für eine Hürde ist. Sie haben es ja auch schon mal zu Beginn der Sendung gesagt, dass es viele, viele Menschen gibt, die davor ja riesengroße Angst haben und für die das eine absolute Hürde ist, sich überhaupt, ich glaube, Sie haben gesagt, sich nackt zu machen, dann auch vor zum Beispiel dem Sozialamt. Wäre da ein anderer Weg, ein leichterer Weg durchaus denkbar und möglich, wenn Politiker, Politikerinnen vielleicht mal selber am eigenen Leib erleben würden, was das bedeutet, sich aufs Sozialamt zu begeben?
Das glaube ich schon. Also sag ich mal, das ist, also ich finde wirklich dieser Vorschlag, der hat was. Also auch eben halt zu sagen, dass, sag ich mal, die Realität sich auch immer wieder in der Politik einschleichen muss und auch Bahn brechen muss. Und denn ich glaube, dann würde man auch mehr mitbekommen, was das auch heißt, sag ich mal, teilweise Formulare ausfüllen zu müssen, die man eben halt nicht versteht. Ja, also weil die Begrifflichkeiten eben halt aus dem juristischen Bereich abgeleitet sind. Und könnte die Leute auch eben halt dann nicht wissen. Wenn ich das jetzt so beantworte, wird mir dann auf einmal unterstellt, ich hätte irgendwie betrogen und kriege ich dann noch eben halt eine Strafe oder werde ich dann verurteilt und all sowas. Also ich glaube schon, dass man da vieles mitmachen könnte, wenn man mehr die Realität in die Politik bringt. Vielleicht gelingt das ja uns allen zusammen.
Frau Meusel, gibt es denn aus Ihrer Sicht genug Beratungsmöglichkeiten, wo Menschen sich hinwenden können mit Blick auf das Sozialrecht? Oder ist das angesichts der Komplexität kaum möglich und deswegen scheitern viele auch schon an dem Punkt?
Als Anwältin diesmal allerdings im Arbeitsrecht tätig und berate kaltgestellte Staatsdiener, weil das ein großes Problem ist, dass eben diejenigen, die dann entscheiden, auch wer Kritik äußert, ist nicht ganz so gern gesehen. Das ist heutzutage weit verbreitet. Aber ich will noch mal einen anderen Gedanken, also der mich so umgetrieben hat und den ich auch mal mit jungen Leuten und ein paar Beamten besprochen hatte. Das ist schon etwas länger her. Wenn man sich überlegt, welche Leute eigentlich von Altersarmut betroffen sind oder überhaupt von Armut, was die für Berufe ausgeübt haben, habe ich mich mal gefragt oder immer wieder gefragt, was sind das für Berufe? Auf die kann man ja eigentlich gar nicht verzichten. Die Friseurin oder die Pflegekraft oder die Erzieherin. Und die verdienen in einem Maße, wo sie dann hinterher zum Bittsteller werden. Aber diejenigen, die gut verdienen, brauchen genau diese Leute. Und ich habe dann mit den jungen Leuten mal, das war auch so eine Idee, habe ich gesagt, wenn man mal die Augen schließt und sich überlegt, man wacht am nächsten Morgen auf und es fehlen ein paar Berufe. Bei welchen Berufen würde einen das sehr stören? Da würde mir dann als allererstes die Bäckerei-Fachverkäuferin einfallen oder der Busfahrer, der mich zur Arbeit bringt. Und als Dank dafür, dass er wirklich Existenz sichert, auch die Existenz derjenigen, die dann gut verdient, bekommt er am Ende ein Almosen.
Und da geht es um die Frage natürlich, erstmal danke, Frau Meusel, und Ihnen alles sehr Gute. Gerne. Da geht es natürlich auch um die Frage, was sind uns bestimmte Berufe gesellschaftlich wert und sind sie uns so viel wert, dass die Menschen in der Lage sind, auch für das eigene Alter entsprechend auch vorzusorgen. Wir werden weiterreden, werden weiter diskutieren, für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird, unser Thema. Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Zur letzten halben Stunde der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk begrüßt Sie Michael Röhl. Wir haben schon gesprochen über die steigende Inflation, über steigende Preise im Lebensmittelbereich, teilweise bis zu 30-40%. Und wir reden heute in dieser Lebenszeit über die, für die diese Preissteigerungen existenzgefährdend sind, weil sie sich einfach diese Lebensmittel nicht mehr leisten können, aber weil sie auch kaum Möglichkeiten haben zu verzichten, zu sparen, um sich dann vielleicht das ein oder andere auch noch leisten zu können. 180 bis 200 Euro pro Monat zum Leben für Lebensmittel. Frau Hofmann, eine unserer Gäste heute, hat gesagt, manche leben noch von noch weniger. Das ist die Situation derzeit. Sie können weiter kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Michaela Hofmann habe ich gerade schon angesprochen. Sie ist weiterhin auch mit dabei. Sie ist Referentin für allgemeine Sozialberatung und Armutsfragen beim Diözesan Caritas Verband für das Erzbistum Köln. Und Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, auch weiterhin mit dabei. Und ihm möchte ich noch eine Frage stellen, bevor er dann auch zum nächsten Termin muss. Wolfram Schreiner, Geschäftsführer der Tafel in Kusel. Herr Schreiner, wir haben eben von einer Hörerin zu Beginn der Sendung auch gehört, die uns gesagt hat, für mich kommt das nicht in Frage, mich da in diese Schlange stellen, das wäre für mich, so habe ich Sie verstanden, auch ein Stück entwürdigend, ich könnte es einfach nicht. Bekommen Sie das auch manchmal zu hören?
Das bekommen wir zu hören, aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden. Wir haben die Ausgabezeiten stark verlängert, einfach um diese Schlangenbildung nicht zu haben. Und dann werden bei uns die Kunden so behandelt wie in jedem Laden, wo sie einkaufen. Also das wird von unserer Seite so gehandhabt, dass da niemand das Gefühl haben muss, er kommt da betteln.
Muss denn, wenn man die Lebensmittel, die man dort bekommt, muss man bei Ihnen, muss man da etwas zahlen? Gibt es da irgendwie einen kleinen Betrag, den man da leisten muss? Oder ist das wirklich alles umsonst?
Nee, wir kassieren 3 Euro pro Abholer, pro Familie. Das ist einfach deshalb, wir brauchen das für die Spritpreise, für die Miete. Mhm. Wenn Sie mal sehen, die Spritpreise, wir hatten vor einem halben Jahr im Monat 240 Euro Spritpreise. Jetzt sind wir über 400 Euro. Mhm.
Wie sieht es denn mit Spenden aus? Also das eine sind natürlich Lebensmittelspenden, die Sie auch weitergeben. Dürfen die Tafeln finanziell Spenden erhalten oder ist das schwierig?
Wir dürfen Spenden erhalten, aber wir dürfen sie nicht zum Zukauf von Lebensmitteln verwenden.
Ah, okay.
Dann würden wir die Gemeinnützigkeit gefährden. Ich habe es jetzt so gemacht, wenn Spender bei uns kommen, bitte ich die, dass sie in die Lebensmittelmärkte gehen und Gutscheine holen, dann sind wir gezwungen, Lebensmittel zu holen. Da kann ich nichts anderes machen. Mhm. Aber wenn die bar spenden, müssten wir es normal aufs Konto legen. Es wäre im Moment in dieser Situation von großem Nutzen, wenn wir Gelder, die Tafel zum Beispiel hat, nehmen könnten, um Lebensmittel zuzukaufen. Das geht aber rechtlich nicht.
Nun werden, Herr Schreiner, die Preise steigen. Zumindest sagen Expertinnen und Experten, dass das wahrscheinlich weitergehen wird. Was befürchten Sie mit Blick auch auf Ihrer Tafel?
Ja gut, ich befürchte, dass von Woche zu Woche immer mehr Leute kommen, die Lebensmittel haben wollen. Irgendwann werden wir dann an die Grenze kommen, dass wir es arbeitszeitmäßig nicht mehr schaffen und dann auch irgendwann die Lebensmittel dafür nicht mehr haben. Wenn Sie heute in die Märkte gehen, die Regale sind ja teilweise leer. Das bedeutet, es bleibt auch für uns nichts übrig. Das wird dann, ich kenne Tafeln hier in der Umgebung, die haben jetzt schon große Probleme, überhaupt Lebensmittel beizukriegen.
Herr Schreiner, Ihnen und denen, die sich bei Ihnen engagieren, alles Gute.
Ich
für Ihre Arbeit.
Ja, okay. Dankeschön.
Tschüss. Ich möchte einfach, bevor auch wir einen nächsten Gesprächsgast auch mit hier hineinnehmen, möchte ich gerne noch ein paar E-Mails zitieren. Es hat uns eine Hörerin geschrieben, die sagt, meine Meinung zu dem Thema ist folgende. Deutschland ist ein reiches Land. Niemand hier müsste in Armut leben. Man könnte Geld so umverteilen, dass keiner mehr arm sein muss, aber das ist politisch nicht gewollt. Und das bedeutet für mich, so Ihre Schlussfolgerung, wir haben uns demokratisch dafür entschieden, dass es in Deutschland Armut gibt. Frau Bentele, ist das so? Wir haben uns einfach dazu entschieden?
Das ist ja immer eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Wofür hat man sich tatsächlich entschieden? Oder was ist halt vielleicht auch über viele Jahre als System gewachsen? Das ist, glaube ich, tatsächlich, wie ich habe es vorher schon gesagt, das Problem ist tatsächlich, dass ja so vieles zusammenhängt. Dass die Frage, wie verteilen wir Geld, hängt natürlich auch damit zusammen, wie funktioniert unser Arbeitsmarkt, wie verdienen Leute, wie können sich Menschen eben wie wird die Arbeit von Menschen bezahlt. Das sind so viele Dinge meines Erachtens eben über Jahre gewachsen, dass die Arbeit zum Beispiel von einigen so viel mehr wert ist als die Arbeit anderer. Mhm. Allein das kann man ja wirklich oder sollte man, das ist eine ganz andere Diskussionsrunde, die wir heute leider nicht haben oder jetzt heute ist auch ein wichtiges Thema, aber die man anders mal führen
sollte.
Aber
das hat Frau Meusel ja eben sehr, sehr deutlich auch uns vermittelt vor den Nachrichten noch. Wie ist es mit einer Friseurin? Wie ist es mit dem Busfahrer? Und da ist ja schon sehr deutlich geworden, wie wesentlich, wie wichtig diese Berufe auch im pflegerischen Bereich im Bereich der Kita sind und wie wenig das möglicherweise reicht, um da am Ende auch davon auch für die Rente und fürs Alter entsprechend vorzusorgen.
Richtig, und deswegen vielleicht noch eine Ergänzung, ist es tatsächlich eine Entscheidung, die wir eben alle treffen müssen, wie wollen wir verteilen? Also wollen wir tatsächlich eben in unseren auch politischen Entscheidungen für die eher was machen, die sogenannte Mittelschicht oder Besserverdienende sind oder wollen wir tatsächlich mehr die fördern und unterstützen, zielgenauer, die eben wirklich wenig haben, was sicherlich oft ein richtiger Weg ist, eben Ziel, genau die zu fördern, die wenig haben. Weil natürlich gibt es Projekte wie diese Spritsteuersenkung, die helfen ja auch allen. Also wenn ich jetzt immer kritisiert werde von der FDP zum Beispiel, dass diese Mehrwertsteuersenkung ja auch Leuten mit viel Geld hilft, da denke ich immer, ja lustig, ihr habt hier diese Spritsteuersenkung beschlossen, die ja auch ein riesen Gießkannenprinzip ist. Also Sprit wird gefördert, aber nicht Essen. Also ich finde das total wild, das kann man doch überhaupt nicht erklären. Und deswegen ist immer die Frage, wenn gefördert wird, wie zielgenau erreiche ich und erwische ich eben die Menschen, die es wirklich eben brauchen. Und das ist bei sowas wie einem Heizkostenzuschuss natürlich schwierig, wenn jemand keine Sozialleistung kriegt, da um, Sie hatten es vorher auch gesagt, in Ihrer Moderation, wenn jemand 3 Euro über dem Bezug von Sozialleistungen liegt, kriegt er eben keine Zuschüsse, kriegt kein Wohngeld und es steht eben auch da mit den hohen Rechnungen.
Frau Hofmann, es kommen auch mehrere Mails, da geht es darum, es sollte einen freien Museumsbesuch geben, Stichwort Teilhabe, es sollte auch für bestimmte Einkommensgruppen, sollte es auch möglich sein, eine freie Fahrt für den lokalen ÖPNV, Entschuldigung. Das könnte man natürlich noch ausdehnen auf Schwimmbäder und ähnliche andere Einrichtungen auch. Gibt es da nicht schon einiges oder würden Sie grundsätzlich sagen, also hier ist auf jeden Fall Handlungsbedarf?
Da ist auf alle Fälle noch Handlungsbedarf. Es gibt zwar in einzelnen Städten sowas wie Stadtpässe oder Sozialpässe und dann haben sie eben halt auch einen verbilligten Zugang auch zu Museen oder sonst zu kulturellen Veranstaltungen. Aber das ist alles immer bürokratisch. Also sag ich mal, es ist nicht so eine Leichtigkeit darin, dass man eben halt sagt, alle Leute zum Beispiel, die jetzt eben Aufstocker sind, in irgendeinem Leistungsbezug, bekommen automatisch diese Karte zugestellt. Sowas gibt es dann häufig nicht, oder aber man muss sich doch wieder irgendwo melden und dann ist es schambesetzt. Also es gibt Unmengen an Dingen, die man leichter machen könnte. Das ist für mich so dieses, wo Sie vorhin sagten, ich finde schon, dass es ein bisschen politisch gewollt ist, oder nicht nur ein bisschen, sondern dass es politisch gewollt ist, dass man auch Menschen eben halt arm hält. Denn die Gesetze werden gemacht durch die Politik und die Politik kann die Gesetze so machen, dass eben halt Leistungen gezahlt werden, die von denen Menschen leben können und auch eben halt Teilhabe zu ermöglichen.
Katharina Rode aus Düsseldorf ist am Telefon. Frau Rode, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Röhl.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Sie in einer Altstadt-Armenküche in Düsseldorf arbeiten. Erzählen Sie, was verbirgt sich hinter dieser Armenküche? Was leisten Sie?
Richtig. Die Altstadt-Armenküche existiert seit nunmehr 30 Jahren in der Tat. Wir geben Mittagessen und Teilhabe. Es wird jeden Tag frisch gekocht hier. Die Menschen bekommen sowohl im Speiseraum als auch in der Ausgabe seit der Pandemie eine warme Mahlzeit. Wir haben gleichzeitig Sozialarbeit und wir leisten Netzwerk- und Lobbyarbeit. So, jetzt mal ganz grob als Überblick.
Jetzt haben wir eben von Herrn Schreiner gehört, von der Tafel in Kusel, dass die Zahl derer, die zur Tafel kommen, immens gestiegen ist. Ist das auch Ihre Situation in Düsseldorf?
Das ist während der Pandemie war die Zahl noch mal deutlich höher als jetzt. Im Moment besuchen uns am Tag 200 bis 250 Gäste. Während der Pandemie hatten wir Spitzenzeiten von 400, weil sämtliche anderen Einrichtungen, auch Tafeln zum Beispiel, geschlossen waren. Wir tatsächlich hier in der Stadt die einzige Einrichtung noch waren.
Was bekommen Sie mit von dem, worüber wir ja heute auch in dieser Sendung reden? Also es geht um Inflation, es geht um Preissteigerung, es geht darum, dass auch Hörerinnen und Hörer Menschen hier angerufen haben und gesagt haben, 180, 200 Euro, wir haben gehört, teilweise weniger, davon können wir eigentlich gar nicht mehr einen Monat lang leben. Da ist nach der Hälfte des Monats ist das Geld eigentlich schon aufgebraucht.
Ja, also aktuell keine validen Zahlen, aber ich würde mich da der Frau Benteler anschließen, die im Verlauf des Gesprächs schon mal sagte, wir mussten ganz von vorn anfangen. Wir haben zum Beispiel gut 50% unserer Gäste sind wohnungslose Menschen, sprich leben wirklich auf der Straße oder in Notunterkünften. Und das ist keine Situation, die jetzt erst entstanden ist durch die Steigerung der Lebensmittelpreise oder die kommende Steigerung der Energiepreise, wobei wir sehr fürchten, dass dies zu vermehrten Wohnungsverlusten führen wird, ne? Da eben Leistungsempfänger, ja, das Jobcenter übernimmt die Heizkosten, aber Stromkosten nicht. Punkt eins.
Also die Sorge ist, dass Obdach, das heißt, die Sorge ist, dass auch durch die steigenden Preise, Energie haben Sie eben angesprochen, dass die Obdachlosigkeit nochmal zunimmt, weil Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, sich zum Beispiel die Wohnung auch mit Strom, mit Gas und so weiter leisten zu können.
Auf jeden Fall, das ist ein Punkt. Und auch die durch die insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten dann eher die Miete nicht überweisen, als dass sie sich nicht mehr ernähren oder, was man ja auch nicht ganz aus dem Blick verlieren darf, die Menschen, die psychische Erkrankungen haben, die suchtkrank sind, wo noch ganz andere Mechanismen wirken, wie mit Geld umgegangen werden kann und muss, welche Bedürfnisse damit auch gestillt werden müssen.
Wie existiert Ihr Verein, die Altstadt Armenküche? Geht das am Ende über Spenden? Bekommen Sie staatliche Unterstützung? Weil das ist ja hier auch immer die Frage, wo ist der Staat in der Pflicht und wo versuchen Vereine, ehrenamtlich Tätige, auch Hilfe zu leisten, die vielleicht eigentlich vom Staat geleistet werden müsste?
Das ist richtig. Also wir sind ein rein spendenfinanzierter Verein, leben also nur von privaten Spenden. Wir haben inzwischen 7 in Teilzeit beschäftigte hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und circa ein Pool von 60 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die teilweise schon 20 Jahre dabei sind. Diese Unabhängigkeit ermöglicht uns natürlich im Bereich der Lobbyarbeit so manch mehr Flexibilität, als wenn man von kommunalen Zuschüssen abhängig ist zum Beispiel. Und auch die kleine Einrichtung ermöglicht mehr Flexibilität. Also wir sind derzeit ständig dabei, auf sich wandelnde Gegebenheiten von außen, sei es jetzt Pandemie oder eben jetzt die Frage der Lebenshaltungskosten neu zu reagieren.
Frau Rode, ich mache mal einen Punkt. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir nur noch gut 10 Minuten auch haben in dieser Sendung. Ich danke Ihnen, dass Sie uns von Ihrer Arbeit in der Altstadt Armenküche in Düsseldorf erzählt haben und auch Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.
Am Telefon ist Silke Moser, zu der wir jetzt direkt gleich weitergehen, die aus Stuttgart anruft. Frau Moser, guten Morgen.
Richtig, guten Tag, guten Morgen. Ich möchte gern für all die Leute sprechen, die versuchen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Ich bin Umschülerin im Hartz-IV-Bezug im Moment und es ist unglaublich schwierig. Also meine Umschulung geht 2 Jahre lang, daran schließt ein Anerkennungsjahr an, das sehr schlecht bezahlt ist, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich überleben soll. Und ganz ehrlich überlege ich jeden Tag, esse ich heute oder fahre ich in die Schule? Ja, ich überlege auch jeden Tag, ob ich die Ausbildung abbreche und in meinen Ursprungsberuf zurückgehe, ich möchte es jetzt auch ganz deutlich sagen, ne, es ist eine tolle Geschichte, dass man sich in Deutschland überhaupt so weiterbilden und umschulen kann, aber die Umstände, unter denen ich das mache, die sind haarsträubend.
Es ist gut, Frau Moser, dass Sie anrufen, denn wir haben auch Mails dazu, wo uns Studierende schreiben, Menschen in Ausbildung schreiben und sagen, also viele Minijobs weggebrochen, Eltern können aufgrund der gestiegenen Preise auch den Unterhalt nicht mehr zahlen, BAföG reicht hinten und vorne nicht aus. Ja. Ich gebe das mal an Frau Bentele als erstes mal weiter. Wir haben jetzt sehr, sehr stark auf die geschaut, auch eher auf Ältere geschaut, auf Menschen mit wenig Einkommen. Müssen wir auch auf die schauen, die in Ausbildung sind, die zum Beispiel studieren oder eine Ausbildung machen?
Absolut. Wir müssen natürlich auf alle Menschen gucken, mit wenig Geld. In unseren Forderungen beziehen wir uns natürlich auf viele ältere Menschen, weil wir da sehr viele Mitglieder haben, aber genauso auf Alleinerziehende mit Teilzeitjob, auf Studierende, Azubis, ja, auf Menschen, die eben tatsächlich einfach wenig Geld zur Verfügung haben, weil sie vielleicht auch in Jobs arbeiten, wo sie schlecht bezahlt werden. Auch das gibt's ja, dass Menschen eine Arbeit haben, aber diese Arbeit wird einfach so schlecht bezahlt. Und wie es die Hörerin gerade erzählt, wenn man eben in der Ausbildung ist, eine eigene Wohnung finanzieren muss, eben auch noch mit dem öffentlichen Nahverkehr oder einem PKW in die Stadt fahren muss, vielleicht noch Schulmaterial auch selber bezahlen muss. Auch das ist ja in vielen Ausbildungen so, dass man da eben nicht alles gestellt bekommt. Ja, und irgendwann ist das Geld halt einfach aufgebraucht. Die Ressource ist ja meistens endlich bei uns allen. Und für die Menschen ist es tatsächlich eben entscheidend, ja zum Beispiel auch an anderen Stellen anzusetzen, dass der Wohnraum eben nicht so teuer ist. Also ich selber wohne in München, da ist wirklich für Studierende, als ich selber da studiert habe, war ich einfach nur mega froh, einen Platz im Studentenwohnheim zu bekommen, weil man sich sonst einfach das Leben als Studierender in München, wenn man eben nicht wahnsinnig viel Kohle von zu Hause hat, kann man sich eigentlich überhaupt nicht leisten. Und das finde ich wirklich auch ein Riesenthema politisch, auch für die Menschen jetzt was zu tun.
Frau Hofmann, Sie bieten Unterstützung, Hilfe an. Sie haben es schon gesagt von Seiten des Caritas-Verbandes. Haben wir manchmal da die Jungen zu wenig im Blick, wie wir das gerade auch von Frau Moser gehört haben, bei der ich mich herzlich bedanke, auch nochmal für Ihren Anruf? Ist dem so?
Wir haben schon auch die jungen Leute und auch gerade eben halt die Menschen, Frau Moser, im Blick. Das Problem ist, dass wir da an die gesetzlichen Grenzen stoßen. Also wir versuchen dann auch immer wieder zu gucken, gibt es irgendwie Stiftungen, die dann eben halt nochmal so einen Stiftungszweck hat, um Menschen zu unterstützen. Aber das, sag ich mal, sind dann wirklich Einzelfälle, denen wir vielleicht manchmal helfen können. Aber das Grundübel ist, dass zwar die Ausbildung umsonst ist, aber die Lebenshaltungskosten werden nicht gesichert. Und das ist schon eine lange, lange Forderung, auch eine politische Forderung, der wir aber bisher noch nicht, sag ich mal, die ist noch nicht durchgedrungen. Und es bestärkt mich aber nochmal, dass ich das auch wieder weitergeben werde, um eben halt zu sagen, da muss nochmal mehr getan werden.
Wir haben viele, viele Mails bekommen. Ich zitiere nochmal aus einer, vielleicht erst Frau Hofmann, dann Frau Bentele. Es hat sich eine Hörerin gemeldet, die schreibt, sie sei Kundin bei der Tafel in Frankfurt und in unserer Diskussion, da wird überhaupt nicht erwähnt, dass jetzt hunderte Ukrainer auch zur Tafel kommen. Und ich bekomme jetzt ein Viertel von dem, was ich vorher bekam, schreibt sie, weil die Ukrainer ja auch etwas bekommen sollen. Das heißt, die Ärmsten der Armen sind die Ersten, die ganz konkret unter dem Putin-Krieg leiden, schreibt sie. Ist da was dran?
Also würde ich jetzt nicht so sagen. Also weil ich finde, man kann nicht Menschen, die Not haben, mit anderen Menschen, die Not haben, gegeneinander ausspielen. Und ich finde, das ist eben halt das, wo ich immer sage, die Tafeln sind gut und auch, dass sie eben halt Dinge weitergeben können. Aber der Staat ist in der Verpflichtung, den Menschen Geld zu geben. Und die Ukrainer sind genauso dann eben halt Teil des Staates, wie eben halt jeder andere, der hier lebt, auch.
Frau Bentele, auch noch mal an Sie. Was die Hörerin ja schon schreibt, ist, auch die Menschen, die auf der Flucht sind, die aus der Ukraine kommen, die sollen etwas bekommen. Aber es muss geteilt werden, weil natürlich auch, haben wir eben auch gehört, es immer schwieriger ist, auch bei den Tafeln Lebensmittel zu bekommen. Ist das nicht auch ein Problem, um das sich dringend auch Politik oder wer auch immer Kommunalpolitik kümmern muss?
Ja, muss sich auf jeden Fall die Politik drum kümmern. Zumal, wir haben ja da auch wieder tatsächlich viele Probleme. Also erstmal finde ich es gut, dass die Hörerin, so habe ich es zumindest verstanden, ja jetzt auch nicht hier irgendwelche Gruppen gegeneinander ausspielen will, weil die Menschen, die hierher kommen, die wirklich alles verloren haben, zum Teil die auch geliebte Menschen verloren haben, die ihre Habe zurücklassen mussten, natürlich müssen die was essen, das ist ja klar. Also das habe ich so auch von der Hörerin verstanden. Aber was klar ist, dass natürlich dann eben auch die finanzielle Unterstützung besser sein muss. Und natürlich auch nochmal Gespräche mit dem Handel geführt und gesucht werden sollten, weil wir ja immer noch wissen, dass sehr, sehr viele Lebensmittel einfach auch nicht weitergegeben werden, sondern eben auch weggeschmissen werden. Also da gibt es sicherlich auch noch viel Potenzial, das man hier schöpfen kann.
Was vielleicht ganz gut dazu passt, das ist eine Meldung, die ich gestern zufällig tatsächlich auch gefunden habe. Da heißt es, in Potsdam hat die Stadtverwaltung am Mittwoch ein Versorgungszelt mit Essensausgabe auf dem Campus der Stadtverwaltung aufgestellt, um die Tafeln zu entlasten. Also auch da gibt es durchaus auch kommunale Initiativen, um da möglicherweise auch etwas auszugleichen. Nun haben wir weitere Mails, die wir gerne gegen Ende der Sendung auch nochmal aufgreifen können. Frau Hofmann, das, was auch von mehreren auch gekommen ist, ist das Stichwort, bitte thematisieren Sie das Thema Mieten. Also Stichwort gerade in den Ballungsräumen, knappe Wohnungen, knappen Wohnraum. München, Frau Bentele, Sie haben gesagt, Sie leben in München. Die Mieten, die immer weiter steigen und dass es viele, viele Menschen gibt, die sich letztlich diese Mieten nicht mehr leisten können. Wir haben eben gehört, nochmal von der armen Küche auch, wo gesagt wurde, auch die Gefahr, dass noch mehr Menschen auch auf der Straße landen, die steigt. Frau Hofmann, ist das eine Sorge, die Sie auch haben mit Blick darauf, dass aller Voraussicht nach die Preise, wahrscheinlich auch die Mieten, durchaus noch weiter steigen werden?
Ja, die Sorge haben wir und wir haben verschiedene Bündnisse auch, die immer wieder auch an die Politik herantreten, damit eben halt da auch nochmal, mehr sozialer Wohnungsbau gefördert wird, dass auch eben halt die Mietkostenzuschüsse steigen, einfach um die Menschen, in dem Moment, wenn auf einmal die Miete steigt, auch unterstützen zu können.
Frau Bentele, was sagen Sie mit Blick auf die Mieten? Kommt da auch da noch etwas auf uns zu?
Also erstmal ist ja gut, dass im Koalitionsvertrag steht, dass jährlich 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden müssen. Auch da sind wir natürlich im Gespräch mit dem Bauministerium, weil das erstmal ein guter Ansatz ist. Aber ganz klar, ich hatte es vorher schon gesagt, die Mieten ist ein Riesenproblem für die Dame, die vorher angerufen hatte aus Stuttgart oder Stuttgart und Umgebung. Es sind die Mieten halt wirklich auch ein Riesenthema, wenn man eben weiß, wie viel man in den Ballungszentren heutzutage und in attraktiven Gegenden auch auf dem Land schon fürs Wohnen bezahlen muss, ist klar, dass damit natürlich auch weniger Geld für Essen, Kleidung und so weiter übrig bleibt.
Ich meine, diese 400.000 Koalitionsvertrag, sag ich jetzt mal, nett und schön, wenn man dann hört, Handwerkermangel, Lieferketten, die nicht funktionieren, das scheint schon doch noch eine etwas größere Herausforderung auch zu sein, gerade auch nochmal in den Ballungsräumen. Frau Bentele, es hat noch geschrieben ein Hörer, wir haben ja eben über die Pensionen schon gesprochen, ich glaube, Sie haben es auch angesprochen, Frau Bentele, und es hat uns ein Lehrer im Ruhestand geschrieben, der schreibt, ich bekomme jetzt im Sommer erneut eine Rentenerhöhung, die ich absolut nicht schon brauche. Schon die letzte habe ich nicht gebraucht, ich habe eine gute Pension und brauche nicht mehr. Andere brauchen mehr. Und er sagt, der soziale Ausgleich, der ist es, der in Deutschland fehlt. Wir hatten ja schon eben das Thema, Armut ist auch ein Stück gewollt in unserer Gesellschaft. Was kann man im Sinne des sozialen Austausches ganz pragmatisch, des Ausgleiches, Entschuldigung, ganz pragmatisch tun aus Ihrer Sicht?
Also erstmal, lieber Herr Hörer, Sie sind ein guter Kerl. Es gibt ja immer mehr auch die Bewegung Tax Me Now, wo ganz reiche Menschen auch sagen, der Staat besteuert mich zu wenig, obwohl ich sehr, sehr, sehr vermögend bin. Also Menschen, die sehr viele Immobilien, Aktienpakete und so weiter erben und jetzt selber sagen, das kann eigentlich so alles nicht sein. Und wie gesagt, Ihr Hörer ist auch ein sehr weit denkender und kluger Mann, finde ich total schön, weil genau das ist der Punkt. Also wenn man eben wirklich etwas mehr Verteilungsgerechtigkeit will, ist es eben auch ganz, ganz wichtig, den Menschen mehr Unterstützung zu geben, die eben wenig haben. Und da ist zum Beispiel auch eine Forderung, die wir haben, die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel zu senken, damit eben viele Rentnerinnen und Rentner, die wirklich Medikamente brauchen, die eben nicht verschrieben werden können, auch sich diese besser leisten können, dass eben Gehälter anders strukturiert sind. Also ich würde mal sagen, da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, vor allem große Vermögen, große Erbschaften. Damit meine ich nicht das kleine Häuschen, das man vererbt bekommt, sondern wirklich große Vermögen. Da muss wirklich auch der Staat deutlich mehr ran, damit hier eben auch die Verteilung anders passieren kann.
Frau Hofmann, wir haben tatsächlich nur noch 30 Sekunden. Aus Ihrer Sicht mehr sozialer Ausgleich, vielleicht auch dadurch, wir können ja nicht zum Spenden aufrufen, aber vielleicht auch dadurch, dass Menschen sagen, so, ich gebe einen Teil dessen ab, das ich nicht brauche.
Ja, das kann man immer machen. Also Spenden Sie haben vorhin die Armküche gehört oder auch eben halt andere Institutionen brauchen immer Geld. Also von daher, wer meint, er hat jetzt zu viel, bis der Staat das regelt, das dauert was, bitte spenden Sie das an soziale Institutionen.
Das nehmen wir als Schlusswort. Für viele existenzgefährdend, wenn alles immer teurer wird, unser Thema heute in der Lebenszeit. Ich danke für viele, viele Mails und Anrufe, die wir bekommen haben. Ich danke meinen Gästen. Nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.